Wir wollen zunächst auf den für heute vorgesehenen Predigtext hören aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 20, die Verse 7 bis 13. Ich möchte aber auch die Verse 14 bis 18 noch mit dazu lesen. Jeremia schreibt: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen, denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte, ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei, der meinen Vater gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, so dass er ihn fröhlich machte. Der Tag soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat, ohne Erbarmen. Am Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei, weil er mich nicht getötet hat im Mutterleibe, so dass meine Mutter mein Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Herr Jesus, es ist ein hartes Wort, das du uns heute vorlegst. Wir bitten dich jetzt einfach, ja, dass wir an deinem Mund liegen, mit unserem Herzen, ja, dass wir uns von dir durch dieses Wort einfach das sagen lassen, was du uns sagen willst, auch wenn es schwer und wenn es hart ist. Öffne du unsere Herzen, mach du uns bereit, das anzunehmen, was du uns sagen willst. Sei du mit deinem guten Heiligen Geist jetzt mitten unter uns. Segne du, was ich zu sagen habe, und segne du das Hören. Amen. Liebe Gemeinde, von keinem anderen Menschen im Alten Testament ist so viel ganz Persönliches überliefert wie vom Propheten Jeremia. In den Kapiteln 11, 12, 15, 18 und 20 sind die sogenannten Konfessionen, die Klagegebete Jeremias enthalten, in denen der Prophet einen ganz tiefen Einblick gibt in sein Inneres. Er klagt Gott seine Not und geht noch weit darüber hinaus. Er macht Gott selbst für seine Not verantwortlich, weil er ihn dazu gezwungen hat, Prophet zu werden. Jeremia ist damit Prophet gegen seinen Willen. Schon gegen seine Berufung hatte er sich einst gewehrt mit dem Argument, ich bin doch viel zu jung. Aber Gott hatte ihm versprochen, ihn zur eisernen Säule und zur ehernen Mauer zu machen, sodass seine Gegner, wenn sie auch wieder dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können. So sagte Gott damals zu ihm. Jeremia hatte Gott damals geglaubt, aber nun sieht er sich getäuscht, weil er doch den Hass, die Gewalt und die Macht seiner Gegner unmittelbar im eigenen Leib zu spüren bekommt. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich. Jeremia muss eine höchst unangenehme Botschaft weitersagen. Er muss ausreißen und einreißen, zerstören und verderben. Er muss seinem Volk das Gericht ankündigen. Er hat von Gott den Auftrag, als Jerusalem von den Babyloniern belagert wird, sogar zum Überlaufen zu den Feinden aufzurufen. Ihr könnt euer Leben nur retten, wenn ihr zu den Babyloniern überlauft. Unglaublich. Seine Botschaft bringt unzählige Menschen gegen ihn auf. Er wird verhöhnt, geschlagen und eingesperrt. Jeremia sieht sich angesichts des Triumphes seiner Feinde völlig im Stich gelassen. Nicht zufällig folgt dieses persönliche Klagewort Jeremias auf die Misshandlung durch die Tempelpolizei im Abschnitt vorher. Er ist zutiefst einsam. Er darf auch nicht heiraten. Er darf keine Kinder haben. Als Zeichen dafür, dass denen, die jetzt geboren werden, allerschlimmste Gerichtskatastrophen drohen. Jeremia muss an seinem eigenen Leib beispielhaft miterleben, was dem Volk Israel an Gericht widerfahren wird. Von einem Klagegebet zum anderen steigert sich die Verzweiflung Jeremias. Die Dunkelheit in seiner Seele wächst und frisst sich immer tiefer in den Propheten hinein. Der tiefste Punkt ist dann mit unserem Predigtext erreicht. Auf seinem Weg ist Jeremia nun am weitesten in das finstere Tal hineingeraten. Kein Wunder bei dem, was Jeremia erlebt hat. Schon zu Beginn seines Dienstes wird er verspottet. Seine eigenen Verwandten versuchen ihn bei einem Attentat umzubringen, was jedoch misslingt. In unserem Predigtext sind es sogar die Freunde und Gesellen, die ihm auflauern und ihn zu Fall bringen wollen. Auf die vorangegangenen Klagegebete Jeremias antwortet Gott. Auf unser Vorliegendes hin ist uns keine Antwort Gottes mehr überliefert. Auch das ist ein Zeichen der sich immer mehr steigernden Verzweiflung, in die Jeremia hineingerät. Nur ganz kurz wird es noch einmal etwas heller in der Seele Jeremias, wenn er in Vers 13 sagen kann, singet dem Herrn, rühmt den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Dann versinkt er in eine Finsternis, die an den Karfreitag erinnert. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Es ist uns für das Leben des Jeremia kein Happy End berichtet. Es gibt in der Bibel Geschichten von Menschen, die Gott gebraucht, in denen es kein Happy End gibt. Das ist hart. Unter der Herrschaft des Königs Zedekia in der Zeit kurz vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus wird Jeremia in eine Zisterne geworfen, in eine Schlammgrube, in der er beinahe umgekommen wäre. Das Ende seines Lebensweges bleibt im Dunkeln. Er wird gegen seinen Willen nach Ägypten verschleppt von seinen eigenen Leuten. Vermutlich wurde er dort von denen auch ermordet. Jeremia fühlt sich von Gott betrogen wie ein junges Mädchen, das verführt und sitzen gelassen wurde. Das sind die Worte, die er hier benutzt. Er ist körperlich und seelisch zutiefst verwundet und verletzt. Er ist auf dem Nullpunkt. Er kann nicht mehr und versucht, sich Gottes Auftrag zu entziehen. Jeremia ist eine Ausnahmegestalt, insofern, als er sich eigentlich gerne von Gott lösen würde, es aber nicht kann. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Der soll mir doch, im wahrsten Sinne des Wortes. Jeremia wäre gerne gottlos, aber Gott lässt ihn nicht los. Es gibt auch in unserer Gemeinde so manchen Menschen, der von Gott enttäuscht ist, total enttäuscht ist. Der mir nicht erhörte Gebete klagt. Du, ich hab dir 20 Jahre damit, auf dem Boden gelegen mit diesen Gebeten. Gott, ich habe dir das 20 Jahre anheimgestellt, meine Not und meine Sorgen, und du hast nicht geantwortet. Menschen, die Christen sind, Menschen, die Gott kennen und lieben. Menschen, die über nicht erhörte Gebete klagen, die sogar in der Gefahr sind, an der eigenen Berufung als Nachfolger Jesu, als Mitarbeiter irre zu werden. Manche Mitarbeiterin, mancher Mitarbeiter Gottes fühlt sich psychisch und physisch überlastet und mancher mag auch schon von seinen Kollegen, Arbeitskollegen ausgelacht oder verspottet worden sein. Einfach, vielleicht auch Schulkameraden, weil er sich für die Sache Jesu einsetzt und in seiner Gemeinde mitwirkt. Darüber hinaus nicht bereit ist, etwa die Dinge mitzumachen, die im Berufsleben und im Geschäftsleben üblich sind. Notlügen, Hinhalte, Schwindeleien. Oder bewusst irreführende Kundeninformationen weiterzugeben, wie das heute in der Geschäftswelt so geht. Da haben Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie nicht bereit waren dazu. Da haben Menschen leiden müssen, sind gemobbt worden in ihren Betrieben. Auch unter uns. Sich gegen Gott aufzubäumen wie Jeremia liegt in solchen Situationen näher als das Verhalten des Gottesknechtes in Jesaja 53, der sich nicht wehrt. Oder auch das Verhalten Jesu, der im Garten von Gethsemane den himmlischen Vater bittet, dass der Kelch des Leidens an ihm vorübergehen möge. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nein, bei Jeremia ist das anders. Trotz allem kommt Jeremia nicht von Gott los. Gott hat entschieden für ihn und über sein Leben, nicht Jeremia. Gott hat sich für immer an Jeremia gebunden, mit allen positiven und negativen Konsequenzen für das Leben des Propheten. Bis in die Schlammgrube hinein und in den Mord in Ägypten. Dietrich Bonhoeffer schreibt in einer Predigt zu Jeremia 20, Vers 7, dem Menschen ist ein Lasso über den Kopf geworfen und nun kommt er nicht mehr los. Versucht er zu widerstreben, so spürt er erst recht, wie unmöglich das ist, denn das Lasso zieht sich nur enger und enger und schmerzhafter zusammen und erinnert ihn daran, dass er ein Gefangener ist. Er ist Gefangener, er muss folgen. Der Weg ist vorgeschrieben. Es ist der Weg des Menschen, den Gott nicht mehr loslässt, der Gott nicht mehr los wird. Das heißt aber auch, der Weg des Menschen, der nie mehr im Guten und im Bösen Gott los wird. Bonhoeffer schreibt diese Predigt von London aus im Jahre 1934, in einer Zeit also, in der es ähnlich gefährlich war, wie zur Zeit Jeremias, das Wort Gottes offen auszusprechen. Und Bonhoeffer fährt fort, tausende von Gemeindegliedern und Pfarrern sind heute in unserer Heimatkirche in der Gefahr der Unterdrückung und Verfolgung um ihres Zeugnisses für die Wahrheit willen. Sie haben sich diesen Weg nicht aus Trotz und Willkür ausgesucht, sondern sie wurden diesen Weg geführt. Sie mussten ihn gehen, oft gegen ihren Willen, gegen ihr Fleisch und Blut, weil Gott in ihnen zu stark geworden war, weil sie nicht mehr zurück konnten hinter Gottes Wort, hinter Gottes Ruf, hinter Gottes Befehl. Wie wünschten sie oft, sie brauchten nicht mehr immer zu drohen, zu warnen, zu protestieren, die Wahrheit zu bezeugen, aber ein Zwang liegt auf ihnen. Weh uns, wenn wir das Evangelium nicht predigen, so schreibt es Paulus 1. Korinther 9, Vers 16. Für Bonhoeffer ist es nicht die Gottesferne, die Jeremia bedroht und die auch die bedroht, die gegen den Naziterror damals predigten, sondern die Gottesnähe. Es ist das Wort Gottes, das einen Menschen von innen heraus zu verbrennen droht. Sind wir heute in einer Situation, in der es für Prediger auch wieder gefährlich werden kann, für Leute, die öffentlich ihren Glauben bezeugen, wieder gefährlich werden kann, sich gegen die alle Werte verachtenden Angriffe des modernen Zeitgeistes aufzulehnen, wenn es schon Länder in unserer EU gibt, wo man bestraft werden kann, verhaftet werden kann, wenn man öffentlich sagt, dass Homosexualität Sünde ist, oder wenn man öffentlich sagt, dass Ärzte, die Kinder abtreiben, Mörder sind? Was bleibt uns nun anderes, wenn wir mitten im Leid sind, wenn die Klage unsere Gedanken erfüllt, als doch an Gott festzuhalten? Und dann gibt es ja auch noch eine ganz andere Art von Angriffen. Sozusagen Angriffe aus dem Hinterhalt, die allen Christen ihr Leben und ihren Dienst versauern können. Ganz massiv. Gerade Menschen, die an der vordersten Front in der Gemeinde stehen, Mitarbeiter, sind ganz besonderen Angriffen ausgesetzt. Denn sie sind an allererster Stelle für Satan, dem Gegenspieler Gottes, ein Dorn im Auge. Deshalb befinden sich Christen, die ihren Zeugendienst für Christus besonders ernst nehmen, auch in einer ganz besonderen Kampfsituation. Wenn du angefochten wirst, wenn du angegriffen wirst, halte das nicht für etwas Merkwürdiges, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass du Christus dienst. Ich möchte Ihnen eine kurze eigene Geschichte erzählen aus meiner frühen Zeit als Christ, als ich gerade 1-2 Jahre Christ war. Ich war damals Lehrling im Bauhauptgewerbe. Ja, und wir waren in einer Berufsschulklasse, wie das eben so ist, und haben dann Berufsschule gehabt miteinander und kamen dann auch auf die Lehrbaustelle. Das war in Niederrad damals. Das waren interessanterweise alles Lehrlinge hier aus dieser Gegend, ja, aus dem Kreis Offenbach. Ja, und da hatte sich so eine Gang gebildet in dieser Gruppe, so eine Gang von Leuten, die so meinten, sie seien die Stärksten und die alle anderen so ein bisschen unterdrücken könnten und so für sich arbeiten lassen könnten und so weiter. Und ich habe damals in der Freude darüber, dass ich Christ geworden bin, auch diesen Jugendlichen von meinem Glauben erzählt und habe sie eingeladen dazu, Jesus kennenzulernen. Jetzt wollten sie das herausfordern, herausprovozieren. Wie wird er denn reagieren, ja, wenn wir ihn jetzt provozieren, wenn wir ihm jetzt alle möglichen Steine in den Weg legen? Ja, wird er sich dann wehren? Ja, wird er dann aggressiv werden? Wird er dann doch sein wahres Gesicht zeigen? Sie haben mir meine Werkstücke kaputt gemacht damals, haben mich mit Mörtel beworfen, mich mit Brettern geschlagen. Und ich habe das damals zugelassen. Ich bin still geworden, auch auf der Baustelle, auf der Lehrbaustelle, und habe dann Jesus angerufen, habe gesagt, du, das ist jetzt die Zeit, die du mir hier schenkst, die ich für dich haben kann, wo ich dich einfach bezeugen kann mit meinem Leben, mit dem, was ich tue und was ich sage. Und jetzt schenkst du mir die Kraft dazu, dass ich das durchstehe. Ich bin ganz ruhig geworden in dieser Zeit damals. Es ist merkwürdig ruhig. Ich weiß noch, es kam damals ein Neuer in unsere Gruppe hinein, ein neuer junger Mann, der auch im Bauhauptgewerbe ausgebildet wurde. Und dann, ja, und der wollte dann auch so ein bisschen, ja, wurde dann von den anderen so rübergezogen zu dieser Gang. Und die haben ihn dann herausgefordert und haben gesagt, wenn du zu uns gehören willst und wenn du auch anerkannt sein willst und keinen Ärger kriegen willst, dann musst du eine Mutprobe bestehen. Und dann haben sie ihm gesagt, du, morgen früh, da versammeln wir uns hier vor der Berufsschule, und ja, und dann wenn der Klesi kommt, dann gehst du einfach zu ihm hin und haust ihm eine in die Fresse. Und dann haben sie da gestanden, und dieser Junge, der war total ängstlich und hat da so gestanden. Ja, und was soll der jetzt tun? Soll er das tun, was die ihm gesagt haben? Und so, aber er wusste, wenn ich es nicht tue, dann bin ich ein Feigling, dann gehöre ich nicht dazu. Ja, und dann hat er dann allen Mut zusammengenommen. Ich habe gesagt, Mensch, du kannst mich ruhig schlagen, das ist kein Problem für mich. Und das hat er auch getan. Und dann ist er weggelaufen, das hat er nicht ertragen können. In dem Moment hat er es nicht ertragen können, er ist weggelaufen und die anderen sind auch weggelaufen. Von da an hatte ich Ruhe. So kann es gehen. Bei Jeremia ist es nicht so ausgegangen. Jeremia ist umgebracht worden. Und diese Drangsalei kann bis hinein in Ehe und Familie gehen. Es können Ehen auseinanderbrechen, Familien auseinanderbrechen. Auch das stellt Jesus in Aussicht für Leute, die konsequent ihren Glauben leben. Es ist möglich, wenn einer zu Christus gehört und der andere nicht, dass seine Ehe kaputt geht. Es kann bis in die intimsten Lebensbereiche gehen, dass Menschen sich auseinanderleben, dass Freundschaften zerbrechen, wo Satan seine Angriffe und Attacken gegen die Kinder Gottes startet. Da halten manchmal die besten menschlichen Beziehungen nicht mehr stand, wenn wir nicht rechtzeitig unseren Herrn zur Hilfe rufen und ihm auch in diesem Kampf ganz die Herrschaft überlassen. Ich erlebe es sehr oft, gerade wenn ich mich auf einen wichtigen Dienst vorbereite, dass ich ständig durch Telefonate oder dringende Anfragen unterbrochen werde, dass Hektik, Unruhe, Streit sich einstellen wollen, dass meine Gedanken verwirrt werden, ohne dass dafür tatsächlich irgendwelche nachvollziehbaren, konkreten Ursachen gefunden werden können. Oder dass meine Gedanken einfach durcheinander geraten, dass ich unwillig, lustlos und gereizt bin. Vielleicht kennst du das auch aus dem Kampf um deine stille Zeit, dass plötzlich scheinbar wichtigere Dinge dazwischenkommen, die dich davon abhalten wollen, in der Bibel zu lesen oder dir Zeit zum intensiven Gebet zu nehmen. Oder vielleicht auch, dass irgendwas dazwischen kommt und du auf einmal erlebst, ich habe eine Entscheidung zu treffen, ob ich heute Abend in den Hauskreis gehe oder nicht. Oder in den Gottesdienst am Sonntagmorgen, dass irgendwas dazwischen kommt und mir diese Zeit zerstören will. Und ohne dass du dich versiehst, ist der Tag schon wieder rum und der nächste und der übernächste, und du spürst, dass dir Wesentliches abhanden zu kommen droht, dass dir Satan immer wieder deine Zeit mit Gott zu stehlen versucht. Das kann mitunter äußerst bedrängend sein. Und es ist keineswegs so, dass Christen immer leicht und beschwingt ihr Glaubensleben gestalten können. So ist das nicht. Ein Leben mit Christus bedeutet immer auch Kampf, Kampf gegen Satan und seine unablässigen Angriffe. Aber nun kommt das Entscheidende. Der Herr, der uns in diesen Kampf gestellt hat, der diesen Kampf für uns auch will, ein Kampf der Bewährung, der uns mitunter wie bei Jeremia in unseren Kampf hinein gezwungen hat. Jeremia verwendet in der Tat das Bild, ja, einer beinahe Vergewaltigung. Der hat bereits für uns gesiegt, als er am Kreuz sein Leben ließ mit den Worten, es ist vollbracht. Da hat er selber diese letzte Drangsalei ausgehalten bis zum Letzten. Da hat er dem Satan endgültig seine Macht zerstört und jeden, der Jesus sein Leben anvertraut, aus dem Machtbereich Satans erlöst. Es ist auf alle Fälle nur noch ein letztes Aufbäumen des Feindes. Ein Aufbäumen freilich, das äußerst schmerzhaft und schwer für uns sein kann und manchmal unser ganzes Leben durchzieht. Bitte lasst uns da nichts vormachen. Aber Jesus steht alle Zeit an unserer Seite und siegt für uns, wo wir zu unterliegen drohen in diesem Kampf. wo wir loszulassen drohen. Allerdings dies eine bleibt uns alleine überlassen, dass wir uns an Christus festhalten, dass wir ihn eben nicht loslassen. Und hier sind wir wieder ganz bei Jeremia, der als Mann des alten Bundes freilich Jesus noch nicht kannte, aber er hält sich in all seiner Verzweiflung, in all seiner inneren Zerrissenheit dennoch an diesem Gott fest, der ihn in seine Situation hineingezwungen hat. Er schüttet sein verwundetes Herz vor ihm aus. Er lässt nichts unausgesprochen, was ihn bewegt. Er sagt nicht, jetzt lass mich in Ruhe, es interessiert mich nicht mehr, sondern er schüttet sein Herz aus. Er rechnet auch in der schwersten Einsamkeit noch mit seiner Kraft und Wundermacht. Aber er lässt auch keinen Vorwurf aus. Er hält Gott seine ganze Verzweiflung vor, in der Gewissheit, dass Gott selbst der Verursacher ist. Und Gott macht auch keine Anstalten, Jeremia aus seinem Unglück herauszureißen. Der Prophet muss das ganze Programm bis zum bitteren Ende durchleiden. Darin wird er zum Typus und als Person zur lebenden Prophetie für das Leiden Jesu. Das bleibt uns heutigen Menschen, Gott sei Dank, erspart. Denn das hat Christus ein für alle Mal für uns zu Ende gebracht am Kreuz damals. Nun liegt die Antwort also bei dir. Was machst du mit deinem verwundeten Herzen? Was machst du mit den Schmerzen, die dir Menschen wegen deines konsequenten Glaubenszeugnisses zumuten? Willst du dennoch festhalten an deinem Herrn, der dein Leben vom Verderben erlöst hat? Oder willst du dem Rat von Hiobs Frau folgen, dem Hiob, der alle seine Söhne verloren hat, seine Gesundheit, sein ganzes Vermögen? Und die Frau sagt ihm dann, sage Gott ab und stirb. Was bleibt dir anderes, wenn du mitten im Leid bist, wenn die Klage deine Gedanken erfüllt, als letztendlich doch an Gott festzuhalten, wie der Psalmbeter bekennt? Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Psalm 73, Vers 23 bis 26. Wir kommen wie Jeremia nicht von Gott los. Wen einmal das Wort Gottes ergriffen hat, der kann es sein Leben lang nicht vergessen. Das Wort Gottes kommt nicht aus den Tiefen unserer menschlichen Seele, sondern das Wort Gottes kommt von außen auf uns zu, vom Himmel auf uns zu. Es packt uns und nimmt uns gefangen, es überwältigt uns und stellt uns in den Dienst. Wir leben im Schatten des Kreuzes Jesu, deshalb ist die Nachfolge Jesu kein Triumphzug, keine Theologia Gloriae, keine Herrlichkeitstheologie. Das Leiden Jeremias spiegelt wie das Leiden Christi den Konflikt zwischen Gott und der Welt wider, wie sie eben ist. Eine Welt, die weitgehend unter der Herrschaft Satans steht. Gott macht seinen Anspruch auf die von ihm geschaffene Welt deutlich, aber die Welt wehrt sich gegen diesen Anspruch. Jeremia muss ohnmächtig miterleben und mit ansehen, wie seine Feinde Macht über ihn gewinnen, wie niemanden sein Leiden überhaupt nur interessiert und wie das Wort Gottes, dass er weitergibt, ungehört bleibt, auf schärfsten Widerspruch und Widerstand trifft. Jeremia muss das, was künftig geschehen wird, mit dem Volk Israel in seiner eigenen Biografie vorwegnehmen. Er muss im Voraus an seinem eigenen Leibe bis an die Grenze, ja über die Grenze seiner Tragkraft hinaus erleben, was auf das Volk Israel zukommen wird. Ja, hier wird es so deutlich wie sonst nirgends im Alten Testament. Gott führt seine Boten in tiefstes Leiden hinein und er führt ihn nicht heraus. Warum er das tut, das ist eine offene Frage bis in unser noch so junges Jahrhundert hinein. Die Verfolgung der Christen in den islamischen Ländern, in Indien, in Südostasien, in Nordkorea sind aktuelle Beispiele dafür. In keinem Jahrhundert der Weltgeschichte sind so viele Christen ermordet worden, nur weil sie Christen sind, wie im 20. Jahrhundert. Nicht zur Römerzeit, zur Zeit der Christenverfolgung, wie auch immer. Nein, in keinem Jahrhundert mehr als im 20. Jahrhundert. Ganze Völker sind vernichtet worden, weil sie Christen sind. Es ist erstaunlich, dass Jeremia in der scheinbar undurchdringlichen Finsternis, die ihn umgibt, doch noch Licht sieht. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Er vertraut trotz aller Niederlagen, die er persönlich als Bote Gottes erlebt hat, auf die Stärke und Kraft Gottes. Er glaubt an den Sieg Gottes über alle finsteren Mächte. Und dieser Glaube ist ansteckend. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Dafür lohnt sich's auch zu sterben. Dafür lohnt sich's auch, den bittersten Weg zu gehen. Könnte dieses Wort nicht zu einem Lebenswort für dich und mich werden, zu einem Wort, das wir ganz tief in unser Herz einschließen, so dass wir es immer bei uns haben, gerade dann, wenn wir uns in schwersten Nöten befinden, gerade dann, wenn wir keine Argumente mehr haben, gerade dann, wenn es vorbei ist mit unserer Macht, mit unseren Möglichkeiten. Diese Gewissheit Jeremias ist wie ein helles Licht, das in seine tiefste Dunkelheit hineinscheint. Am Ende wird er auf der Seite des Siegers stehen. Es wird die Zeit vorbei sein, in der er einsam vor seinen Spöttern steht, allein und hilflos seinen Feinden ausgeliefert ist und wehrlos den Gewalttätern gegenübersteht. Nur allzu verständlich sind die Gedanken der Rache, die Jeremia ergriffen haben, sein Wunsch an Gott, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen. Es gibt doch nur einen, der über solchen Gedanken stehen kann, der sagen kann, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nur Jesus konnte sich dieser Rachegelüste entziehen. Jeremia musste seinerzeit das Gericht predigen. Wir dürfen heute das Evangelium, die gute, die frohe Botschaft vom Heil Gottes für alle Menschen durch das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi verkündigen. Wir dürfen das leben, was eigentlich wunderschön ist. Wie viel schöner ist es, die rettende Botschaft von der Liebe Gottes am Kreuz und am leeren Grab weitersagen zu dürfen. Aber brennt es in deinem Herzen so wie in Jeremia? Dieser Wunsch, anderen Menschen von dieser Botschaft zu erzählen. Andere, die verloren gehen, auf Jesus hinzuweisen, sie einzuladen zu Jesus. Brennt das in deinem Herzen, in deinen Gebeinen, sodass du es nicht lassen kannst, wie bei Jeremia? Bist du bereit, den Weg, den Gott dich führen will, auch bis zum Ende mitzugehen, selbst wenn dir Leiden dadurch nicht erspart bleiben, wenn du ausgelacht wirst, wenn es schwer wird, in deiner eigenen Familie diesen Glauben zu leben, wenn es schwer wird, in deiner eigenen Ehe diesen Glauben wirklich frei zu leben, wenn du Mut brauchst, selbst deinem Sohn, deiner Tochter, deinem Vater, deiner Mutter davon zu erzählen, weil du erlebst, dass dann der Widerstand groß ist. Bist du bereit, an der gewissen Hoffnung festzuhalten, dass am Ende Gott über alles Elend, Leid, Schmerzen und Tod siegen wird? Wenn all das bei dir zutrifft, dann bist du gut gerüstet für die kommenden Verfolgungszeiten, von denen ich absolut sicher bin, dass sie kommen werden, die auch in unserem scheinliberalen Mitteleuropa schon in wenigen Jahrzehnten durchbrechen werden. Doch gerade dann gilt das Wort Jeremias. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.